Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Seit Jahren schwelt in der Welt der christlichen Orthodoxie ein Konflikt, der unlösbar zu sein scheint. Der Streit um die orthodoxe Kirche der Ukraine, eine autokephale, also eigenständige Kirche. Und seit der ökumenische Patriarch von Konstantinopel dieser Kirche vor fast genau 2 Jahren diese Eigenständigkeit verliehen hat, geht ein Riss durch die orthodoxe Christenheit, der bislang nicht gekittet werden konnte. Und dieser Riss, der betrifft längst nicht mehr nur die Konfliktparteien. Inzwischen wird der Streit auch auf fremdem Territorium ausgetragen, in diesen Tagen in Ägypten, im dort ansässigen Patriarchat von Alexandria und ganz Afrika. Und darum geht's gleich in dieser Sendung. Außerdem, wir besuchen eine Stadt, die mal als Jerusalem des Ostens galt und in der heute, mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wieder jüdisches Gemeindeleben existiert. Die russische orthodoxe Kirche, also das mächtige Patriarchat von Moskau, sieht die Ukraine als Teil der eigenen Jurisdiktion an. Und es existiert ja auch weiterhin eine ukrainische orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats im Land. Und da gehören auch eine nicht unbeträchtliche Zahl an Christen im Land an. Viele Christen aber bekennen sich eben zur anderen Kirche, der noch relativ jungen orthodoxen Kirche der Ukraine, die vor etwa 2 Jahren vom ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel für eigenständig, also für autokephal erklärt wurde. Der Streit um die Kirche in der Ukraine betrifft die ganze Orthodoxie, denn es handelt sich eben auch um einen Streit zwischen Moskau und Konstantinopel, den wichtigsten beiden Patriarchaten. Bislang halten es die meisten anderen orthodoxen Kirchen so, dass sie versuchen, möglichst wenig Position zu beziehen, auch um den Konflikt nicht weiter anzufeuern, also auch vielleicht in der Hoffnung, irgendwann wieder eine Einheit der Orthodoxie zu schaffen. Danach sieht es aktuell eher nicht aus, denn kurz vor Jahresende hat die russische orthodoxe Kirche entschieden, sie gründet ein Exarchat. Konkret 2 Diözesen, eine in Nordafrika, eine in Südafrika und das Ganze auf dem Gebiet des Patriarchats von Alexandria und ganz Afrika. Und sie nimmt gut 100 Kleriker eben dieser Kirche unter ihre eigenen Fittiche. Und der Grund ist die Ukraine, denn der Patriarch von Alexandria mit Sitz in Kairo, der hat sich als einer der wenigen Vertreter der orthodoxen Kirchen klar auf die Seite der eigenständigen ukrainischen orthodoxen Kirche gestellt. Kurz gefasst also, die Moskauer Kirche expandiert in geografisch und kulturell weit entferntes Territorium und die Frage ist nun, darf sie das? Darüber will ich sprechen mit Thomas Bremer, katholischer Theologe und Professor unter anderem für Ostkirchenkunde an der Uni Münster. Herr Bremer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Frage gebe ich jetzt direkt an Sie weiter. Also das Patriarchat von Moskau dringt ein in ein Gebiet, das der Jurisdiktion eigentlich einer anderen Kirche untersteht. Und da frage ich mich, darf sie das einfach so tun?
Die Frage lässt sich so einfach leider nicht beantworten und sie hängt mit dem zusammen, was Sie in Ihrer Anmoderation auch gesagt haben. Das Patriarchat von Alexandria gehört zu den 4 Kirchen neben Konstantinopel, der Kirche von Griechenland und der Kirche von Zypern, die bisher die neue Kirche in der Ukraine, die orthodoxe Kirche der Ukraine, so heißt die, anerkannt haben. Und daraufhin hat Moskau mit diesen 4 Kirchen und eben auch mit Alexandria die Kommunion unterbrochen. Und nun ist es so, dass die Moskauer Kirche sagt, es habe 102 insgesamt Anträge gegeben von Klerikern, also von Priestern aus Afrika, die dem Patriarchat von Alexandria unterstehen, die diesen Schritt nicht mitvollziehen wollen, also den Schritt der Anerkennung der orthodoxen Kirche der Ukraine und die deswegen darum gebeten haben, in die Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats aufgenommen zu werden. Das Patriarchat habe das durch einen Bischof prüfen lassen und habe jetzt beschlossen, diese 102 Kleriker und ihre Gemeinden aufzunehmen und eben, wie Sie gesagt haben, 2 Bistümer, eines von Südafrika und eines von Nordafrika, zu gründen auf diesem Gebiet, das eigentlich zum Patriarchat von Alexandria gehört. Der Patriarch von Alexandria hat den Titel von Alexandria und ganz Afrika, also alle afrikanischen Länder, gehören zu seiner Jurisdiktion. Mhm. Der Grund für Moskau lag eben darin, dass nach der Ansicht Moskaus Alexandria jetzt sozusagen in Schisma gegangen ist, weil es eine unkanonische Kirche in der Ukraine anerkannt hat.
Das Argument ist, das haben Sie gerade genannt, dass sich Kleriker eben der Kirche dazu entschlossen haben, sozusagen den Schutz Moskaus zu suchen, wenn man das mal so formulieren will. Ich kann von hier aus nicht beurteilen, ob das wirklich der Fall ist, aber nehmen wir mal an, das ist der Fall. Wäre das denn tatsächlich innerhalb der orthodoxen Welt ein legitimer Grund für das Vorgehen Moskaus?
Also das wäre dann kein legitimer Grund, wenn es normale Beziehungen zwischen den Kirchen geben würde. Wenn also vor einigen Jahren, wenn das vor einigen Jahren passiert wäre, hypothetisch, dann hätte man von Moskau aus sie eben an den Patriarchen von Alexandria verwiesen und gesagt, das ist euer Oberhaupt und ihr müsst euch an den wenden. Und es wäre nicht möglich gewesen, auf dem Gebiet anderer Kirchen eben kirchliche Strukturen zu errichten. Es gab einzelne Gemeinden in Afrika, die hat es immer schon, aber seit langer Zeit gegeben, russischsprachige Gemeinden in Südafrika und also in der Republik Südafrika und dann eben in einigen Ländern Nordafrikas, in Ägypten, in Tunesien, Marokko. Aber das war ein Sonderfall und das war nie ein großes Problem. Aber dass man eben daraus jetzt kirchliche Strukturen, sprich Diözesen macht, das ist eben neu.
Jetzt ist dieses Vorgehen von Moskau etwas, was man ja auf der anderen Seite streng genommen in der Ukraine kritisiert. Man dringt da also in den Jurisdiktionsbereich einer anderen autokephalen Kirche ein. Wird damit zweierlei Maß gemessen?
In einem gewissen Sinne schon. Allerdings muss man eben dazu sagen, dass aus der Moskauer Perspektive das tatsächlich ein Eindringen von Konstantinopel auf das Gebiet von Moskau ist. Während Konstantinopel natürlich sagt, aus historischen Gründen gehört die Ukraine in unser Einflussgebiet und wir haben die Möglichkeit, dort Dinge zu machen und neue Strukturen zu errichten. Also das ist eine Frage der Wahrnehmung. Der Fall liegt etwas anders in Bezug auf jetzt auf Afrika und auf Alexandria, weil eben aus Moskauer Perspektive die Kommunion unterbrochen ist und damit eigentlich Alexandria und Moskau sozusagen nicht mehr in einer Kirche sind, nicht mehr in Kirchengemeinschaft sind. Und die Idee, die Konstruktion, die dahinter steht, ist, dass man eben damit diesen 102 Priestern und ihren Gemeinden ermöglicht, jetzt wieder mit, aus Moskauer Perspektive jetzt immer gesprochen, mit der richtigen kanonischen, wahren orthodoxen Kirche in Gemeinschaft zu sein.
Ist denn diese Entscheidung, dass da jetzt kirchliche Strukturen geschaffen werden, die schafft man ja nicht einfach so und baut sie dann nächstes Jahr wieder ab? Also steht die fest, ist die reversibel oder muss man sich damit auf Dauer arrangieren?
Ich glaube, das wäre möglich, die auch wieder rückgängig zu machen, wenn alle anderen Fragen, die viel schwieriger sind, geklärt wären zwischen Moskau und den Kirchen, mit denen Moskau jetzt im Streit liegt. Es ist übrigens nicht die erste Aktion dieser Art, weil Moskau hat auch schon in Südostasien vor einem oder anderthalb Jahren Bistümer gegründet, das bisher betrachtet wurde als kanonisches Gebiet des Patriarchats von Konstantinopel. Aber nach dem Zerstreit oder nach dem Zerwürfnis zwischen Moskau und Konstantinopel hat Moskau eben auch in diesen Gebieten dann Bistümer und Gemeinden gegründet.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Das Vorgehen des ökumenischen Patriarchen jetzt in Bezug auf die Ukraine, das ist ja in der gesamten orthodoxen Welt, man kann sicherlich sagen, zumindest umstritten gewesen. Also, dass er eben die Autokephalie verliehen hat, auch weil ja gar nicht Einigkeit darüber besteht, wer und wie das überhaupt darf. Autokephalie verleihen. Jetzt frage ich mich, kann das also auch in anderen Regionen der Welt passieren, dass Kleriker sich sozusagen gegen diese Entscheidung aus Konstantinopel richten und dann sagen, wir möchten lieber unter die Moskauer Fittiche genommen werden?
Also das hat es vereinzelt gegeben in Griechenland, wo einige Bischöfe nicht mit der Entscheidung des Synods einverstanden waren, also des Synods der Kirche von Griechenland nicht einverstanden waren, die Kirche der Ukraine anzuerkennen. Und Moskau zum Beispiel empfiehlt den eigenen Gläubigen in diese Diözesen Wallfahrten zu unternehmen, die das nicht anerkennen und nicht in die anderen. Also, und das war ein bisschen ähnlich auch schon mit Alexandria vor diesem jetzigen Entscheidung, dass man versucht hat, die Kleriker vor allem, die eben kritisch gegenüber dieser Entscheidung sind, die besonders zu stützen sozusagen und damit natürlich diese jeweiligen Kirchen zu spalten. Das Problem ist, dass die gesamte Frage, wer wofür zuständig ist, in der Antike geklärt wurde. Und zum Beispiel, es gibt aus dem 5. Jahrhundert einen Kanon, der sagt, dass der Patriarch von Konstantinopel zuständig sei für die Gläubigen und dann heißt es bei den Barbaren. Und es war natürlich in Zeiten, als man weder Ostasien noch Australien noch Amerika kannte. Und die Frage natürlich, ob wir zum Beispiel in Deutschland oder Amerika und Australien, ob das die Barbaren sind, von denen damals die Rede war, aber gemeint war natürlich in den unbekannten Gebieten und den Gebieten außerhalb des Römischen Reichs. Aber das ist letzten Endes der Kanon, auf den sich Konstantinopel beruft. Und deswegen, wie Sie vorhin gesagt haben, ist das so schwierig und so ungeklärt, wer eigentlich was machen kann und wer wofür zuständig ist.
Obwohl der unbekannte Bereich, die Barbaren, streng genommen ja auch Moskau betreffen müsste, oder?
Naja, das ist ja auch tatsächlich, ist ja Moskau, also Kiew zunächst und später dann Moskau auch von Konstantinopel aus missioniert worden. Und Moskau war bis unter dem Titel von Kiew, war bis ins 15. Jahrhundert ein Erzbistum von Konstantinopel. Es gehört also zu Konstantinopel und hat sich dann selbstständig autokephal erklärt und das ist dann später von Konstantinopel auch anerkannt worden.
Jetzt gab es in den vergangenen Tagen Berichte, dass Hilarion Alfejew, also der Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats, sogar ein Exarchat in der Türkei nicht ausgeschlossen haben soll, also sprich im Kerngebiet des Patriarchats von Konstantinopel. Das wäre natürlich eine klare Provokation. Ist das eine bewusste Eskalation des Streits, die da angestrebt wird?
Das kann durchaus sein, aber ich glaube, es hängt vor allem damit zusammen, dass in der Türkei, so wie ich das sehe, viel mehr sozusagen pastorale Notwendigkeit auch besteht, sich um russische und russischsprachige Gläubige zu kümmern. In der Türkei ist es aber so, dass es viele Russen gibt, die vor allem in Istanbul und in anderen türkischen Orten leben und viele eben in den Gebieten, die auch bei uns bekannt sind, an der Küste, in Urlaubsregionen, die dort auf Dauer leben oder die längere Zeit dort verbringen. Und bis jetzt konnten die Russen sagen, also das Moskauer Patriarchat sagen, ihr könnt in die Kirchen des ökumenischen Patriarchates gehen. Und das geht jetzt nicht mehr. Und man hat auch schon angefangen, eigene Priester dorthin zu entsenden. Und natürlich wäre die Gründung eines Exarchats nochmal ein großer Schritt. Aber es wäre wahrscheinlich in der Moskauer Logik das, was man sagt, ja, das haben die in der Ukraine ja auch gemacht. Weil Konstantinopel hat auch 2018 begonnen damit, dass es zwei Exarchen für die Ukraine ernannt hat.
Ja. Lassen Sie uns auf das Patriarchat von Alexandrien schauen. Der Sitz, wie gesagt, liegt in Kairo. Die Mehrzahl der Gläubigen lebt offenbar aber in den Ländern eben südlich davon. Und das Patriarchat, Sie haben es vorhin kurz erwähnt, hat formell die Jurisdiktion über den gesamten afrikanischen Kontinent. Und da frage ich mich, ist das nicht eine unglaublich diverse orthodoxe Landschaft, die da existiert und da vielleicht auch einfach eine Leerstelle, in die Moskau da auch einfach gut eindringen kann?
Ja, also es ist sicher so, dass das eine ganz diverse Kirche ist. Man muss auch sagen, es ist natürlich für den ganzen Kontinent eine relativ kleine Kirche. Es ist schwer zu sagen, aber vielleicht sprechen wir von 250 oder 300.000 Gläubigen in ganz Afrika. Und die konzentrieren sich auf einige Staaten. Es gibt sie in anderen Staaten auch, aber wie vorhin gesagt, vor allem Staaten Nordafrikas sind das, wo es immer früher Menschen griechischer Herkunft gegeben hat, die dann zu diesem Patriarchat gehörten. Und dann eben in Gebieten, vor allem in der Republik Südafrika und in Gebieten, wo eben auch Griechen in größeren Gruppen gelebt haben. Und einer der früheren Patriarchen hat sich sehr aktiv um die Mission gekümmert und deswegen gibt es eine ganze Reihe von einheimischen afrikanischen Klerikern und auch einige Bischöfe in zentralafrikanischen Staaten, also in Kenia, in Uganda und einigen anderen Staaten. Und es gibt, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube ich 18 Diözesen in ganz Afrika des Patriarchats von Alexandria. Also ja, das ist sehr divers. Das sind eben Europäer aus Griechenland, aus Russland, aus anderen Staaten, die sich in Afrika angesiedelt haben. Und es sind inzwischen eben auch Kleriker und Gläubige natürlich auch, die ursprünglich afrikanisch sind. Aber man muss eben sagen, es ist doch insgesamt eine sehr kleine Kirche.
Das Patriarchat von Alexandria und ganz Afrika ist eines der vier sogenannten altkirchlichen Patriarchate, also Kirchen, die zum einen, wie gesagt, sehr alt sind, wie ja der Name schon sagt, und die ihre Gründung zum Teil mindestens auf einzelne der Apostel berufen und die, anders jetzt als viele spätere Patriarchate, eben nicht jetzt entlang nationaler Grenzen und grob organisiert sind. Ich habe das Gefühl, als Außenstehender könnte man meinen, dass die Bedeutung dieser altkirchlichen Patriarchate, von Konstantinopel abgesehen, heutzutage eher historisch ist als faktisch. Ist das so?
Naja, wir sehen, also zunächst mal würde ich sagen, man muss doch sagen, es sind eigentlich fünf gewesen, weil das erste in der Reihenfolge, die es gab, ist ja das Patriarchat von Rom gewesen für den lateinischen Westen. Aber das ist nach dem 11. Jahrhundert, ab dem 11. Jahrhundert, als die Gemeinschaft zwischen Rom und dem christlichen Osten abgebrochen ist, wird das eben auf der orthodoxen Seite nicht mehr gezählt. Und es ist interessant, dass es Papst Benedikt XVI. War, der für den Papst, für den römischen Bischof, auch den Titel Patriarch des Westens abgeschafft hat, den es bis dahin noch gegeben hat. Aber dann bleiben eben sozusagen die altkirchlichen vier, die wir jetzt genannt haben, also Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem. Und die waren in ihrer Gründung natürlich nicht nationalstaatlich organisiert, aber doch ein bisschen, kann man das auch sagen, Konstantinopel, die bedeutende Stadt, weil es eben die Hauptstadt des Römischen Reiches gewesen ist. Alexandrien für den afrikanischen Bereich, Antiochien für den syrischen, also asiatischen, sage ich mal, östlichen Bereich. Und Jerusalem vor allem wegen seiner Bedeutung für das Christentum eben als Ort des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Dass sie nicht nur historische Bedeutung haben, kann man ein bisschen daran sehen, auch an den Dingen, über die wir jetzt gerade sprechen. Dass es dann eben da Auseinandersetzungen gibt, die dann sehr konkret sind und sehr wichtig sind. Und auch, obwohl sie weit entfernt sind, Ukraine und Afrika sind natürlich weit voneinander entfernt geografisch, aber dennoch haben sie Einfluss und spielen eine Rolle.
Und welchen Stellenwert haben die vier altkirchlichen Patriarchate innerhalb der orthodoxen Welt?
Es gibt eine Reihenfolge der Patriarchate, da ist also, wie ich sie vorhin genannt habe, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem und dann kommt Moskau und dann kommen eben Serbien und Bulgarien und so weiter. Und da kommt eine Reihe von, die Reihenfolge ist dann auch umstritten, aber es gibt eine Reihenfolge der selbstständigen, der autokephalen Kirchen und da nehmen diese vier Patriarchate die ersten vier Stellen ein. Und als Moskau die Kommunion mit Konstantinopel abgebrochen hat, hat der Moskauer Patriarch im Gottesdienst nicht mehr den Patriarchen von Konstantinopel genannt, sondern zunächst den von Alexandrien. Und als der auch jetzt diese Gemeinschaft abgebrochen wurde, bis heute nennt er den von Antiochien an erster Stelle. Also das heißt, er zählt die nicht mehr mit und die anderen rücken dann sozusagen nach. Die Kirchen sind eigentlich von ihrer Würde sozusagen als selbstständige Kirche sind die alle gleich, also auch sehr kleine und relativ junge Kirchen, wie zum Beispiel die orthodoxe Kirche von Albanien oder von Polen oder von der Slowakei und den tschechischen Ländern, haben den gleichen Rang wie eines der alten Patriarchate. Aber man kann eben erkennen, wie Sie das auch gesagt haben, dass die eine historische Bedeutung haben, die ganz anders ist und das auch aufgrund der Tatsache, dass sie anders organisiert sind, eben nicht anhand von Nationalstaaten, gibt es eben diese Probleme. Und wir sehen das, der Fall Ukraine, wenn sich Grenzen ändern, wie nach dem Zerfall der Sowjetunion oder auch nach dem Zerfall Jugoslawien, es gibt dort ähnliche Probleme mit Makedonien oder mit Montenegro, dann entstehen eben die Probleme, wenn ich Kirchen habe, die sich an Staatsgrenzen orientieren.
Der Streit in der orthodoxen Welt um die eigenständige ukrainische Orthodoxie geht in eine neue Runde. Darüber habe ich gesprochen mit Thomas Bremer, einer Uni Münster Professor unter anderem für Ostkirchenkunde. Vom Streit um die Orthodoxie in der Ukraine blicken wir nun auf einen ganz anderen Bereich des religiösen Lebens in dem Land, und zwar auf das Judentum. In vielen Ländern Osteuropas gab es über viele Jahrhunderte ein reges jüdisches Gemeindeleben. Und wie rege das geistig-kulturelle Leben war vor der Shoah, das sieht man auch daran, dass mehr als eine Stadt irgendwann mal den Beinamen Jerusalem des Ostens erhalten hat. In der Ukraine sogar gleich zwei Städte, nämlich die Hauptstadt Kiew und die Stadt Lviv oder Lviv im Westen des Landes nahe der Grenze zu Polen, also das frühere Lemberg. Und dorthin begeben wir uns jetzt. Auch zur Zeit der Sowjetunion gab es dort noch keine echte, lebendige jüdische Gemeinde. Viele Jüdinnen und Juden, die dort lebten, durften ihren Glauben nicht öffentlich leben oder sie waren sich ihrer jüdischen Wurzeln oft gar nicht erst bewusst. Aber das hat sich geändert inzwischen. Es gibt nicht nur eine jüdische Gemeinde und eine neu aufgebaute Synagoge, es gibt auch Vielfalt innerhalb der Juden in Lviv. Während in der großen Synagoge die orthodoxe Gemeinde zu Hause ist, gibt es auch progressive Juden. Gesine Dornblüt hat die besucht und mit ihnen gemeinsam Schabbat gefeiert.
Freitagabend in der ukrainischen Stadt Lviv. Die 70-jährige Adel Dianova betritt eine Altbauwohnung. Dort sind einige Frauen dabei, einen Esstisch zu decken. Sie packen Tomaten, Pilze, gekochten Fisch aus. Wir Sowjetmenschen wussten ja überhaupt nichts über das Judentum, über uns und unsere Geschichte. Als ich begann, mich dafür zu interessieren, schien es mir ehrlicher, eine progressive Jüdin zu sein. Denn sich an die 365 Verbote und die 248 Gebote zu halten, die für die orthodoxen Juden gelten, ist unmöglich. Du verstößt immer gegen irgendetwas. Vor 15 Jahren hat Adel Dianova die progressive jüdische Gemeinde von Lviv gegründet. Seitdem ist sie deren Vorsitzende. Ihr Vater war nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Sowjetrepublik Moldau nach Lviv gezogen. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Seine Muttersprache war Jiddisch. In seinem Elternhaus haben sie alle jüdischen Regeln eingehalten. Als ich ein kleines Kind war, hat er schon seine Frömmigkeit versteckt. Er hat sich abends immer hingesetzt, sich ein Handtuch über den Kopf gezogen und so gebetet, mit Schaukelbewegungen. Ich habe nie begriffen, was er tat. Allmählich trudeln weitere Gemeindemitglieder ein. Rund 200 sind sie insgesamt. Wegen der Corona-Pandemie bleiben allerdings viele zu Hause. Ein gebeugter Mann betritt die Wohnung, Rabbiner Siva Feinermann.
Zu uns kommen auch Christen und Menschen, die gar nicht glauben, wobei sich das dann schnell ändert. Wer auch immer kommt, ist in dem Moment einer von uns.
Schließlich sind 10 Personen beisammen, die Mindestzahl, um den Schabbat zu begehen. Der Rabbiner geht hinüber in das zweite Zimmer. Dort sind Stühle in Reihen aufgestellt. Auf einem Tisch stehen Leuchter mit roten Kerzen. Dahinter liegt auf einem Tablett ein Hefebrot, die Challah, das traditionelle Sabbatbrot. Rabbiner Feinermann setzt sich, schlägt ein abgegriffenes Büchlein auf und beginnt zu lesen. An diesem Tag geht es darum, dass der Prophet Mose im Alter von 120 Jahren die Führung des Volkes Israel an Josua übergibt. Der Rabbi fragt nebenbei Wissen ab, erklärt, mahnt einen Mann, sich am offenen Fenster keine Erkältung zu holen. Adil Dianova sitzt aufrecht in der ersten Reihe. Als das Gespräch über den Text beendet ist, tritt sie nach vorn und zündet die Kerzen an. Nun wird die Challah herumgereicht und jeder bricht sich ein Stück ab. Alle bekommen einen Schluck Wein. Nach einer guten halben Stunde lädt die Gemeindevorsitzende zu Tisch. Das Wichtigste heute war, dass Mose gesagt hat, ich gehe. Das betrifft ja auch viele Politiker heute. Die treten nicht ab, solange sie niemand aus dem Amt jagt. Neben ihr sitzt Jelena Kirsanova, 48 Jahre alt, Buchhalterin und Übersetzerin für Englisch. Der Rabbi fördert es, wenn wir Fragen stellen. Manchmal streiten wir richtig. Das ist sehr interessant, denn wer sucht, der findet. Wir schöpfen hier jeden Freitag Kraft, weiterzuleben. Der Segen des Allmächtigen über den Rabbi, das ist wie eine Dusche, die uns hilft, die kommende Woche zu überstehen. Jelena Kirsanova kommt seit 3 Jahren in die Gemeinde. Jüdische Schulen oder andere jüdische Bildungseinrichtungen gibt es in Lviv nicht. Etwas Hebräisch hat sie sich selbst beigebracht. Im Internet gibt es Hebräischkurse. Dort stehen auch alle Gebete in Lautschrift. So kann man sich vorbereiten und schon im Voraus etwas auswendig lernen. Man muss es nur wollen. Es gibt jetzt alle Möglichkeiten. Die Gemeindevorsitzende nickt. Adil Dianova denkt oft an ihren Vater, der seinen Glauben nicht offen leben durfte. Ich denke, er wäre sehr zufrieden, wenn er mich jetzt hier sehen würde. Er wäre wohl glücklich.
Zu Besuch bei einer progressiven jüdischen Gemeinde in Lviv, das war ein Beitrag von Gesine Dornblüt. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier nach den Nachrichten gibt es die Lebenszeit mit Petra Enzminger. Und das Thema bei ihr ist auf Distanz, wenn die digitale Welt fremd erscheint. Und die Lebenszeit ist wie immer eine Sendung, bei der Sie sich beteiligen können. Unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail ins Studio an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten. Andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.